Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ich kommen durfte heute Morgen. Vielen Dank für den Lobpreis, dass ihr uns reingenommen habt und vielen Dank für die wirklich gute Einleitung. Ja, schön sein vor Gott. Ich habe mir heute Morgen auch Mühe gegeben, etwas schöner zu erscheinen. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist. Ich weiß es nicht, könnt ihr euch selber ja beurteilen. Okay, gut. Heute Morgen möchte ich euch ein wenig über das Thema Dankbarkeit erzählen. Aber ich darf euch noch ganz herzliche Grüße von meiner holden Gattin mitbringen, die heute in Dillingen ist. Ihr kennt sie, die Jutta, genau, dass ich das nicht vergesse und nachher mir was anhören muss. Ich stelle mal in meinem jugendlichen Leichtsinn die Behauptung auf, dass ihr folgenden Gedanken kennt. Wenn ich mal einen roten Ferrari GTO fahre, vielleicht kennen ja die Klassiker unter euch dieses Teil, ein tolles Auto, einen roten Ferrari GTO fahre, dann bin ich glücklich. Aber ich bin ja bescheiden, ein Porsche Carrera wird es auch tun. Und wenn ich mal ein großes Haus habe, dann bin ich wirklich glücklich. Und wenn ich mal ein Einkommen von 100.000 Euro oder gerne auch mehr habe, dann bin ich so wirklich glücklich. Das könnte ich jetzt beliebig fortführen, aber ihr wisst schon, glücklich sein steigt angeblich mit dem, was ich habe. Aber letztendlich wissen wir, dass dem nicht so ist. Denn wir haben nie genug. Laut des Unternehmens Statista, einem der führenden Anbieter für Markt- und Konsumentendaten, liegt Finnland an nur 17. Stelle der reichsten Länder der Welt, am Bruttoinlandsprodukt gemessen. Allerdings an erster Stelle der Rangliste der glücklichsten Menschen, statistisch gesehen. Also scheint es ja wohl nicht unbedingt so zu sein, dass Geld und Besitz Garant dafür sind, glücklich zu sein. Aber wenn es nicht das ist, was denn dann? Und mit dieser Frage wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Gucken wir uns mal den ersten Vers an. Genau. 1. Thessalonicher 5,18. Sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. What? Sagt in allem Dank. Also erst dachte ich, einer optischen Täuschung erlegen zu sein. Denn dann habe ich meine trüben Augen so ein bisschen gerieben und da stand es aber immer noch. Also wohl doch keine optische Täuschung. Sagt in allem Dank. Also ich hätte so erwartet vielleicht, sagt in vielen oder möglichst vielen Dingen Dank. Aber doch nicht in allen Dingen. Und nachdem ich so meine erste Irritation überwunden hatte, las ich weiter. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also jetzt geht's aber los. Denn dies ist der Wille Gottes. Also hätte es nicht gereicht, das ist so ein gut gemeinter Vorschlag Gottes oder sowas in der Art, aber nein, dies ist der Wille Gottes. Und was? In allen Dingen Gott zu danken. Also wenn Gott das wirklich will, dann lässt das wohl auch noch kaum Interpretationsspielraum zu. Also keine Chance, irgendwie daran rumzudeuteln. Also Gott scheint es mit dieser provokanten Aussage ziemlich ernst zu sein. Und über 200 Mal in der Bibel lesen wir das Wort Dankbarkeit, Danken oder in einem solchen Kontext. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn du nicht in allem dankbar bist, tust du nicht das, was Gott will. Und das bedeutet so viel wie Zielverfehlung oder anders ausgedrückt Sünde. Du sündigst also, wenn du nicht in allem Dank sagst. Und das hört sich doch schon etwas unbequem an, oder? Was bedeutet sündigen? Sündigen heißt, den Willen Gottes nicht zu erfüllen oder das Ziel, das Gott mit dir hat, nicht zu erreichen. Also wenn wir schon dabei sind uns Wörter genauer anzuschauen, wollen wir uns mal kurz anschauen, was das Wort Dankbarkeit bedeutet. Es heißt, gute Dinge nicht als selbstverständlich zu sehen und den Dank dafür an jemanden zu adressieren. Also jemand tut dir etwas Gutes und du kannst ihm dafür danken. Aber Gott ist da schon etwas herausfordernder. Er sagt nicht, du kannst mir dafür danken. Er sagt, du sollst mir dafür danken. Ich gebiete dir zu danken. Sag mir dafür Dank. Das ist ein Imperativ, ein Gebot. Na prima, als hätten wir nicht schon genügend Gebote. Aber Gott nutzt ja Gebote nicht dafür, um uns zu gängeln, sondern damit es uns gut geht. Also er will damit etwas Positives erreichen. Aber was? Ein Beispiel. Das Gebot, du sollst nicht töten, das kann ich ja noch einordnen, so in diese "das ist gut für uns" Schublade. Also ich bekomme gewaltige Probleme, wenn ich mich nicht daran halte. Umso mehr, wenn sich jemand anderes nicht daran hält und er mich als Opfer ausgesucht hat. Also Gott will das Gute für euch. Sagt in allem Dank. Die Psychologie weiß schon lange, dass Dankbarkeit für Menschen eine positive und erfüllte Lebensweise mit sich bringt. Denn Dankbarkeit tut dir gut. Francis Bacon, ein englischer Philosoph und Schriftsteller, sagte mal, nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Du kannst dir nicht von heute auf morgen entscheiden, einfach mal gut drauf zu sein und nur noch glücklich zu sein. Das funktioniert nicht. Zumindest nicht lange. Aber du kannst dich durchaus entscheiden, den Weg zum Glücklichsein einzuschlagen, nämlich dich zu entscheiden, dankbar zu sein. Wer Dankbarkeit trainiert, richtet seinen sogenannten Aufmerksamkeitsfilter, so nennt es die Psychologie, mehr und mehr auf das Gute und weg vom Schlechten. Also Aufmerksamkeitsfilter bedeutet die Fähigkeit, aus einer Reizüberflutung bestimmte Reize bevorzugt abzuarbeiten und andere Reize dafür zu vernachlässigen. Und ich meine dabei nicht Dankbarkeit als einen Zweckoptimismus, also nur noch dankbar sein um der Dankbarkeit willen. Denn das ist wirklich schwierig, besonders dann, wenn es mal wirklich knüppeldick kommt. Aber Gott will, dass wir dankbar sind. Unabhängig davon, ob du gerade etwas Positives oder etwas Negatives erlebst. Es ist seine pädagogische Absicht, dass wir Dankbarkeit lernen. Denn er will, dass wir glücklich sind. Wenn wir Christen sind, sind wir ja sozusagen Azubis, also Auszubildende von Jesus. Und er will uns bestimmte Lektionen lehren. Er will, dass wir die Lektion der Dankbarkeit lernen. Gott will, dass du durch Dankbarkeit etwas Positives ausstrahlst. Ist dein Leben durch Undankbarkeit geprägt, dann strahlst du etwas Negatives aus und das manchmal ziemlich deutlich. Und Gott hat mit Sicherheit kein Interesse daran, dass du als Botschafter an Christi Stadt eine Ausstrahlung hast, die dich und andere dazu bewegt, einen großen Bogen um dich herum zu machen. Naja, du dich um dich selbst geht schlecht, aber andere umso mehr. Positives steckt an, Negatives aber leider auch. Schlimmer noch, Undankbarkeit wird auf längere Sicht die Konsequenz haben, dass du dein Mandat, dein Auftrag, Botschafter an Christi Stadt verlieren wirst. Enttäuschung, Bitterkeit, nicht vergeben können, sind die häufigsten Gründe dafür, warum du als Christ nicht heranreifen wirst und deine Beziehung zu Gott und zu Menschen in große Mitleidenschaft gezogen wird, beziehungsweise gar erstirbt. Die Dankbarkeit hält dagegen. Mit Dankbarkeit gibt dir Gott ein äußerst wirksames Mittel, eine effektive Waffe, der Enttäuschung und der Bitterkeit nachhaltig entgegenzuwirken. Dankbarkeit hält deinen Glauben am Leben. Und diesen Glauben, den sollen wir als geistliches Schutzschild einsetzen, um die feurigen Pfeile des Bösen abzuwehren. Das könnt ihr in Epheser 6, 16 nachlesen, Waffenrüstung Gottes. Und ohne Dankbarkeit wird dir das schwerfallen, beziehungsweise unmöglich sein. Dankbarkeit sollte also ein Qualitätsmerkmal von Christen sein. Und Dankbarkeit, wie Gott sie sich vorstellt, ist eine Entscheidung, eine Grundhaltung, die unabhängig von dem ist, von deinen Gefühlen und von deinen äußeren Umständen. Apostelgeschichte 16, 23, 25. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut aufzubewahren. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie ins innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fessel ab. Also Paulus und Silas waren nach scheinbar unausweglosen Situationen. Sie wurden hart geschlagen, nicht mit den Händen, sondern mit Peitschen. Und dabei hatten sie mit Sicherheit sehr unangenehme, schwere und schmerzhafte Verletzungen, Wunden davon getragen. Und man warf sie ins innerste Gefängnis, also einem Teil, woraus man schlecht flüchten konnte. Und die Gefängnisse von damals, die hatten nicht den Komfort wie die heutigen. Also die hatten keine Toilette im Zimmer, geschweige denn einen Nachttopf. Und der Geruch, der sich dort breit machte, den wollt ihr euch nicht vorstellen. Und ihre Füße waren in einem Block gefesselt, also sie konnten sich kaum noch bewegen. Und in dieser Situation entschieden sich die beiden, Gott zu loben. Echt krass. Ob uns in einer solchen Situation zum Loben zumute gewesen wäre, zum Lobpreis und zur Anbetung, das wage ich zu bezweifeln. Das unmittelbare Resultat davon war aber, dass ein Erdbeben ausbrach und die Gefängnismauern wankten, die Zelltüren aufsprangen und alle Fesseln abfielen. Sie waren damit frei, obwohl es aus menschlicher Sicht heraus unmöglich erschien. Als Jesus einmal, um genau zu sein, in der Bibel wird davon zweimal berichtet, zu größeren Menschenmengen hin bis in den späten Abendstunden redete, das ist die Speisung der 5.000 und 4.000. Dann mussten Tausende von Männern, Frauen und Kinder mit Essen versorgt werden. Und die Problematik bestand darin, dass der Hunger der Meute riesengroß war, während die vorhandenen Nahrungsmittel verschwindend gering waren. Könnt ihr im Markus- und Matthäus-Evangelium nachlesen. Und interessant, wie Jesus reagiert. Keine Verurteilung der anwesenden Jünger, dass sie sich nicht schon vorher um Lebensmittel gekümmert hatten. Was tat er? Er ließ sich diese noch nicht mal im Ansatz ausreichenden Nahrungsmittel geben, betete und dankte. Er dankte Gott und hielt gleichzeitig das Geringe, das Nicht-Ausreichende in seinen Händen. Paradox, oder? Und das Wunder war, dass aus dem Nicht-Ausreichenden Überreichliches und ein Mehr als genug wurde. Dankbarkeit ebnet den Weg für Wunder. Und ich glaube, es braucht eine Grundhaltung der Dankbarkeit, damit wir Wunder erleben können. Dankbarkeit richtet unseren Blick auf das Positive. Dankbarkeit lässt das Positive erwarten. Und erwarten heißt, auf etwas zu warten, von dem ich ausgehe, dass es eintreten wird. Denn niemand wird auf irgendetwas warten, wenn er sicher ist, dass das nicht eintreffen wird. Dankbarkeit heißt, Dinge nicht als selbstverständlich anzusehen. Dankbarkeit richtet uns unsere Augen auf die Dinge, die wir haben und nicht auf die Dinge, die wir nicht haben. Wahrscheinlich ist es dir noch nie aufgefallen, wenn du morgens aufgestanden bist und atmen konntest. Luft ein, Luft aus, Luft ein und dafür dankbar warst. Blödsinn, werden die meisten denken, das ist doch vollkommen normal. Aber wenn du mal eine schwere Lungenerkrankung hattest und dir jeder Atemzug schwer fällt und ständig Angst haben musst zu ersticken, dann wirst du ein sorglos atmen zu können als nicht mehr selbstverständlich sehen. Nichts ist selbstverständlich. Du hast letztendlich keinen Anspruch auf irgendetwas. Das hier ist ein Glas, unschwer zu erkennen. Und da ist sogar was drin. Halb voll oder halb leer? Ist die Frage, worauf dein Blick fällt. Auf das, was drin ist oder auf das, was fehlt? Und das war schon vor langer Zeit das Problem von Adam und Eva. Im Garten Eden gab es hunderte, tausende, wenn nicht gar Millionen von Bäumen, die leckere Früchte hervorbrachten. Und nur von einem einzigen Baum durften sie nicht essen. Von allen anderen aber schon. Und dieser einzige, von dem die beiden nicht essen durften, stand auf einmal im Fokus ihres Begehrens. So sehr, dass die Millionen anderer Bäume ihre Bedeutung verloren und sie diese nicht mehr sahen. Was daraus geworden ist, welche Konsequenz das hatte, kennt ihr. Sie sind aus dem Paradies geflogen, letztendlich wir auch. Trennung von Gott. Weil sie nicht dankbar waren für das Viele, das sie hatten, sondern undankbar für das Wenige, das sie nicht hatten. Es ist wichtig zu trainieren, den Blick auf Dinge zu richten, die wir haben und dankbar dafür zu sein. Ja klar, werden manche Leute sagen, dankbar, danken tue ich ja schon. Das tue ich, wenn es mir gut geht. Aber wenn es mir nicht gut geht, wofür soll ich denn dann danken? Wenn ich eine schlimme Krankheit habe oder einen lieben Menschen verloren habe, dann habe ich doch nichts, wofür ich danken kann. Ich kann doch Gott für so eine Sache nicht danken. Das verlangt auch keiner. Und auch Gott verlangt das nicht. 1. Thessalonicher 5,18 nochmal. Sagt in allen Dingen Dank und sagt, und das heißt nicht, sagt für alle Dinge Dank. Das ist ein Unterschied. Ich soll also nicht für eine Krankheit danken, sondern trotz einer Krankheit eine Grundhaltung der Dankbarkeit haben gegenüber Gott. Jesus hat uns nie versprochen, dass er keine Probleme in unserem Leben zulassen wird. Aber er hat versprochen, uns in diesen Problemen nie alleine zu lassen. Und seine Begleitung geht sogar so weit, dass er dich trägt, wenn du selber nicht mehr gehen kannst. Und das bedeutet auch, dass, wenn ihr der nächste Psalm bitte. Und das bedeutet auch, wenn Psalm 23 davon spricht, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Gott hat nicht versprochen, unsere Feinde aus dem Weg zu räumen. Aber er hat versprochen, trotz der Gegenwart deiner Feinde, trotz der Konfrontation mit deinen Problemen, uns nicht alleine zu lassen und dafür zu sorgen, dass wir das bekommen, was wir zum Leben brauchen. Nichtsdestotrotz, auch wenn Gott uns viele gute Verheißungen gegeben hat, lässt er es dennoch manchmal zu, dass wir durch Situationen gehen müssen, die sehr unangenehm sind. Aber Gott ist souverän. Wir haben Gott nicht in der Hand. Gott ist kein Gebeterfüllungsautomat. Oben Gebet rein, unten Gebetserfüllung raus. Funktioniert nicht. Hat noch nie funktioniert. Aber es ist elementar zu erkennen, dass nichts selbstverständlich ist. Alles, was du hast, ist von Gott geschenkt. Noch nicht einmal, dass du jetzt hier sitzt, ist selbstverständlich. Noch nicht einmal, dass ich jetzt hier stehe. Das Leben, das in dir ist, hast du dir selber nicht zu verdanken. Du selbst hast dazu nichts beigetragen. Wenn du dir einmal deiner Abhängigkeit von Gott bewusst geworden bist, weißt du, dass nichts selbstverständlich ist. Und genau das bedeutet Demut. Sich der Abhängigkeit von Gott bewusst zu sein. Demut bedeutet nicht und auf keinen Fall, von sich selbst zu denken, du bist nichts und du kannst nichts. Und das scheinen manche Christen miteinander zu verwechseln. Klar, jeder ist doch abhängig von Gott, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Aber Demut bedeutet, abhängig sein von Gott und sich dessen bewusst zu sein. Demut ist der Nährboden der Dankbarkeit. Wenn du dich deiner Abhängigkeit von Gott bewusst bist und weißt, dass nichts selbstverständlich ist, wächst Dankbarkeit automatisch. Dankbarkeit ist die Voraussetzung für ein erfülltes und glückliches Leben. Und das ist genau das, was Gott für uns möchte. Das bedeutet aber auch, Jesus bestimmt dein Leben. Nicht, weil Jesus dich gängeln möchte, sondern weil er weiß, was gut für dich ist und was dich glücklich macht. Und er weiß das oft besser als du selbst. Gott ist dein Herr. Und er will dein Herr sein, nicht nur in den Situationen, die mir gefallen und die angenehm sind, sondern auch gerade in den unangenehmen Situationen, die dich manchmal bis ans Letzte herausfordern. Und Jesus hat seine Jünger, also seine Azubis, oft ganz schön rangenommen. Und er hat sie immer wieder in Situationen geführt, die für sie wirklich herausfordernd waren. Speisung der 5000, als die Jünger kaum Lebensmittel hatten, um eine große Menge an Menschen, und das waren ja weit mehr als 5000 oder 4000, die hatten ja früher nur die Männer gezählt und die Frauen und Kinder außer Acht gelassen, und dabei eine große Menge an Menschen satt zu bekommen. Und dann wiederholte sie sich diese Lektion ja mit der Speisung der 4000, kurz darauf, weil sie es immer noch nicht begriffen hatten, Jesus zu vertrauen. Der Sturm auf dem See, den seine Jünger in Todesangst durchleben mussten, war auch eine solche Lehreinheit. Jesus will uns beibringen, ihn in jeder Situation zu vertrauen. Und er meint leider wirklich jede Situation. Die guten, aber auch vor allen Dingen die nicht so guten. Die, die dich bis ans Limit herausfordern. Und genau das sind die Situationen, in denen wir wachsen. Nicht die, wo alles paletti ist. Nicht, weil er dich ärgern will, sondern weil er möchte, dass du Rückgrat bekommst, Standhaftigkeit. Er will nicht, dass du gleich bei der kleinsten Herausforderung, bei der leichtesten Krise einknickst oder Panik bekommst. Billiger und einfacher kannst du die Ausbildung zum Nachfolger Christi nicht bekommen. Und das ist auch übrigens das, was die Psychologie als Resilienz meint. Und übersetzt heißt das ungefähr das Immunsystem der Seele oder die Widerstandsfähigkeit der Seele. Erst wenn wir gelernt haben, Jesus in allen Situationen, und die Betonung liegt leider auf allen, zu vertrauen, kannst du ihm auch in allen Situationen danken. Er will nicht, dass du wie ein Blatt im Wind bist. Er will nicht, dass du bei Gegenwind aufgibst. Sein Ziel mit dir ist es, dass du ihm in allen Situationen vertraust und selbst in Herausforderungen danken kannst, von denen du nicht weißt, wie diese Herausforderungen enden werden. Christsein bedeutet, mit Gegenwind in einer gefallenen Welt unterwegs zu sein, auf der er dich allerdings begleitet. Und er will, dass du grundsätzlich verinnerlichst, und da ist er wirklich sehr hartnäckig, dankbar zu sein, dass nichts selbstverständlich ist. Und durch manche Lektionen müssen wir leider öfters durch, so lange, bis wir sie verstanden haben. Demut ist die Grundlage der Dankbarkeit. Demut bedeutet, sich der Abhängigkeit von Gott bewusst zu sein. Und wenn wir das begriffen haben, dürfen und sollen wir von Gott wirklich erwarten, dass er uns das gibt, was wir brauchen. Gott will, dass wir in dieser Erwartungshaltung leben. Eltern wissen das. Nicht immer sind alle Dinge förderlich, die Kinder wollen. Schokolade im Übermaß, Fernsehen und Computerspiele bis zum Abwinken. Eltern wissen in der Regel, was Kinder wirklich brauchen, da sie das Ziel vor Augen haben, wo Kinder mal hin sollen. Und deshalb erziehen Eltern ihre Kinder oder sollten das zumindest tun. Erziehen heißt, du ziehst jemanden in die Richtung, wo er selber nicht hin will. Und bei Gott ist das nicht anders. Er verfolgt ein Ziel mit uns, das er mit uns erreichen will. Deshalb erzieht er uns auch zur Dankbarkeit. Philipper 4, 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Flehendes Gebet und Danken gehören zusammen. Und flehen bedeutet, Gott eindringlich in Notsituationen und Hilfe zu bitten, aber auch gleichzeitig, bevor wir Hilfe erfahren haben, zu danken, dass er uns helfen wird. Im Gebet kannst du deine Sorgen ihm gegenüber benennen, so wie dir der Schnabel gewachsen ist. Da brauchst du keine Etikette zu bewahren. Du kannst reden ohne Wenn und Aber. Gott schaut eh hinter deine Fassade, eh in dein Herz hinein. Der weiß, wie es da aussieht. Aber er möchte, dass du eine dankbare Haltung hast. Und er möchte dich zu einer dankbaren Haltung dazu bringen, schon in Krisensituationen zu wissen, dass er dich nicht alleine lässt und jetzt schon eine Lösung deiner Probleme parat hat, auch wenn du diese noch nicht siehst. Und oft ist es sinnvoll, Gott in Krisensituationen zu fragen, gibt es hier irgendetwas, was ich lernen soll? Halte es immer für möglich, dass Gott dir etwas Wichtiges beibringen möchte, dir etwas ganz Wichtiges zeigen möchte. Bei unserem letzten Urlaub im Sommer in Italien, und ich bin so jemand, der muss wirklich im Urlaub so ein bisschen runterkommen, da hatten wir ungefähr 30 Meter vor unserer Haustür eine Großbaustelle. Da wurde gerade ein Supermarkt hochgezogen, fingen morgens um 7 an, hörten abends um 7 auf. Und die waren gerade dabei einzuschalen. Mit einem großen Vorschlaghammer auf dicke Eisenstahlträger zu hämmern. Und das den ganzen Tag. Ich kann euch sagen, Leute, das war wirklich herausfordernd. Gerade für mich. Und ich sagte, Herr, das kann doch nicht wahr sein. Du weißt doch, dass ich auf Ruhe angewiesen bin. Und da habe ich mich dann wieder dessen erinnert, was ich euch jetzt erzähle. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, gibt es hier irgendwas, was ich lernen soll? Und ich hatte den Eindruck, ja, Jürgen, gibt's. Akzeptanz und Toleranz und Geduld. Nicht gerade meine Stärken. Und nach dieser einen Woche durften wir umziehen in ein anderes Haus und dort war etwas weniger Lärm. Ich weiß nicht, ob Gott mich hätte umziehen lassen, wenn ich diese Einsicht nicht gehabt hätte. Hätte sein können, dass er dann die Zeit verlängert hätte. Gut, dass ich es kapiert habe. Also in der Hinsicht ist Gott wirklich ein penetranter Pädagoge. Er möchte wirklich, dass du deine Lektion lernst. Und dieses Bewusstsein hilft, einen anderen positiveren Blick auf gerade durchlebte Krisensituationen zu werfen und hilft, in eine Grundhaltung der Dankbarkeit zu kommen. Riskieren wir noch zum Schluss einen kurzen Blick auf Psalm 50, 23. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Dank ist etwas, auf das Gott reagiert. Also Eltern freuen sich, wenn ihre Kinder dankbar sind für das, wenn sie etwas geschenkt bekommen. Also wenn die Kinder auf das Geschenkte nur noch gerade ein Naja übrig haben, dann animiert dich das nicht gerade dazu, sie weiter zu beschenken. Und das ist bei Gott auch nicht anders. Du öffnest Gottes Herz, wenn du dich bei ihm bedankst. Ein Opfer ist etwas, was nicht leicht fällt und manchmal musst du dir ein Opfer abbringen, sonst wärst du ja kein Opfer. Dankopfer heißt, Gott zu danken, auch wenn du das Gefühl hast, dass es nichts gibt, wofür du angeblich dankbar sein könntest. Es bedeutet, Gott zu danken, auch wenn dir nicht danach ist. Und Opfer sind Dinge, auf die Gott reagieren möchte. Gott will nicht, dass wir ihm danken dafür, dass er sich besser fühlt. Er will, dass wir ihm danken, dass wir uns besser fühlen. Leute, die immer unzufrieden sind, immer etwas zu meckern haben, werden ganz schnell sich selbst und anderen zur Last. Kurze Anmerkung zu dem Wörtchen Heil. Also hier ist nicht das Heil gemeint, ein Kind Gottes zu sein. Das steht außer Frage. Hiermit ist vielmehr der Segen gemeint, das Gute, das Positive, das Gott dir schenken möchte. Also mit wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen, heißt in etwa, wer Gott in schwierigen Situationen dankt, weil er weiß, dass Gott ihn nicht alleine lassen wird, wird einen Zugang zu Gottes Herz haben und Gott freut sich, ihn gerade dann mit ganz viel Segen zu überhäufen. In Lukas 17 lesen wir, Benni, nächste Folie. In Lukas 17 lesen wir, dass Jesus 10 Aussätzigen begegnet ist, denen er sagte, sie sollen sich den Priestern zeigen. Und auf dem Weg dorthin wurden sie gesund, nicht vorher. Aber das ist eine andere Geschichte, darauf gehen wir jetzt nicht ein. Nur einer kam zurück von diesen 10 und verherrlichte Gott. Und er fiel auf sein Angesicht und dankte Jesus. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind die 9? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott die Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Also Aussatz zog damals für die Betroffenen wirklich gravierende Konsequenzen nach sich. Sie waren, solange sie erkrankt waren, komplett sozial isoliert. Kein Kontakt zu niemandem, außer zu anderen Aussätzigen. Und das konnte viele Jahre dauern. Und sie mussten sich dann erstmal den Priestern zeigen, um wieder als gesund zu gelten. Also warum reagiert Jesus so heftig? Wo sind die 9, also die 9 übrigen? Dazu kurz noch zu dem Vers, wer Dank opfert, verherrlich mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Und Heil, nochmal zur Erinnerung, ist dabei mit Segen gleichzusetzen. Im Umkehrschluss bedeutet das, wer mir keinen Dank opfert, verherrlicht mich nicht und bahnt keinen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes nicht sehen lassen. Und jetzt kristallisiert sich die Problematik schon viel deutlicher raus. Jesus weiß, dass uns viel Segen verloren geht, wenn wir Gott nicht danken und wenn wir ihm nicht die Ehre geben. Also man nimmt an, dass es Dietrich Bonhoeffer war, der Folgendes gesagt hat. Jesus fragt, wo sind die 9? Die nächste Folie bitte, Benni. Jesus fragt, wo sind die 9? Jesus sucht den Dank nicht um unseretwillen, sondern um seinetwillen. Undank erstickt den Glauben, verstopft den Zugang zu Gott. Nur zu dem dankbaren Samariter sagt Jesus, dein Glaube hat dir geholfen. Den Undankbaren ist trotz ihrer Genesung in Wahrheit nicht geholfen. Den Undankbaren ist trotz ihrer Genesung in Wahrheit nicht geholfen. Jesus hatte den 10 Aussätzigen viel mehr anzubieten als nur Heilung. Sein eigentliches Ziel war es, Gott, dass ihr Glauben zu Gott neu belebt wird. Ein direkter Weg zu Gottes Herz gebahnt wird. Aber vor allem, dass sie dankbare Menschen werden, die gelernt haben, Dinge mit Dank anzunehmen und eine Grundhaltung der Dankbarkeit zu kommen. Dankbarkeit macht dich anderen gegenüber und vor allem dich dir selbst gegenüber viel sympathischer. Also in der Nähe von dankbaren Menschen hält man sich gerne auf, da sie viel Positives ausstrahlen und weitergeben. Aber vor allem Dingen ist das genau die Haltung, die Gott von dir will. Amen.